Ermittlungen, Entscheidungen und Enthüllungen haben die AfD in der vergangenen Woche in Bedrängnis gebracht. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall bestätigt. Björn Höcke wurde wegen der Verwendung einer SA-Parole zu einer Geldstrafe verurteilt. Und mit Peter Böstron und Hannes Gauke haben gleich zwei AfD-Abgeordnete ihre Immunität verloren. Wie angeschlagen ist die AfD kurz vor der Europawahl? Am Bayern 2 Telefon ist jetzt dazu Wolfgang Schröder, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Kassel. Er forscht seit Jahren zu Rechtsextremismus und hat dabei immer auch die AfD im Blick. Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe es gerade schon aufgezählt, die AfD musste vergangene Woche jede Menge schlechter Nachrichten verkraften. Wie sehr bringt das alles die Partei denn in Bedrängnis, knapp drei Wochen vor der Europawahl?
Das ist schon eine ziemliche Defensive, in der sie sich gerade befindet. Und zwar anders als die bisherigen Defensiven, weil hier führende Kandidaten der AfD, Platz 1, Platz 2 der Europaliste, verdächtigt werden, für ausländische Geheimdienste, für Diktaturen zu arbeiten. Das Selbstverständnis, was die AfD versucht zu vermitteln, ist, dass sie die einzigste Partei ist, die deutsche Interessen vertritt. Und damit hat man natürlich einen fundamentalen Widerspruch, der nicht so ganz einfach aufzulösen ist.
Mit Peter Bistron und Maximilian Krah stehen zwei Spitzenkandidaten der AfD im Verdacht, nicht nur enge politische Beziehungen zu Russland zu pflegen, sondern möglicherweise auch finanziell von Moskau profitiert zu haben. Ihrer Ansicht nach, wie eng sind denn die Kontakte der AfD in den Kreml?
Die sind schon sehr eng, und zwar nicht in der Fläche der Partei, sondern auf einzelne Personen bezogen. Das können wir zurückverfolgen, mindestens bis 2015, wo immer wieder einzelne Kandidaten, Spitzenfunktionäre der AfD den direkten Kontakt zum Umfeld des Kremls gesucht haben. Und das hat auch seine Gründe, weil die AfD für eine alternative Außenpolitik steht, die nicht mehr die Äquidistanz zwischen Russland und Amerika, wie sie es selbst in ihrem Grundsatzprogramm zum Maßstab erhebt, sondern eine ganz klare Orientierung an Russland, weil das Gesellschaftsmodell dort ihnen eher zusagt und sie dort eher auch die Hoffnung haben, Unterstützung zu erfahren, weil der Kreml natürlich auch mit seinen Geheimdiensten und instrumentellen Interventionen versucht, die demokratische Öffentlichkeit im Westen zu erschüttern.
Das Spitzenpersonal der AfD hat zu den Ermittlungen gegen die beiden Europapolitiker erklärt, bislang würden die Beweise für die Vorwürfe fehlen. Haben denn Krah und Bistron ihre Kontakte nach Moskau ohne Wissen der Parteiführung gepflegt? Ist das denkbar?
Das ist schon im Einzelfall denkbar, weil wenn man die beiden Politiker und deren politische Interventionen, Aktivitäten sich so anschaut, kann man schon auch feststellen, dass sie immer wieder auch sehr eigensinnig unterwegs sind. Zugleich gibt es aber auch keine klare Sanktionierung der Partei gegenüber diesen Aktivitäten. Also insofern ist es schon im Interesse der Partei, dass diese Aktivitäten praktiziert werden, damit Kanäle aufgemacht werden und auch Geld möglicherweise zur Verfügung steht, was über die offiziellen Kanäle der bundesrepublikanischen Parteienförderung nicht zu erhalten ist, aber benötigt wird, um die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Also das ist so ein sehr filigraner Zwischenraum, in dem sich diese Aktivitäten da bewegen.
Seit vergangener Woche, vor allem seit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster, wird ja auch wieder ein AfD-Verbot diskutiert, also ob man ein Verbotsverfahren in Gang setzen sollte. Es scheint immer mehr Befürworter zu geben. Wie stehen Sie dazu?
Ich sehe das nach wie vor sehr skeptisch, weil wir haben ja durch das NPD-Verbotsverfahren von 2017 zwei grundlegende Indikatoren für das Verbotsverfahren. Das ist einerseits die Feindseligkeit gegenüber der Demokratie und andererseits die Gefährlichkeit. Und für beide Dimensionen ist es zumindest nach Lage der Dinge augenblicklich nicht so einfach, das zu begründen, weil es muss in der Fläche der Partei tiefgreifend verankert sein und es muss auch die Gewähr gewissermaßen geben, dass aus diesen Zielsetzungen und Überlegungen, die die AfD allenweilen handstellt, auch eine reale Praxis werden kann. Ich finde, wir brauchen eine weiterhin starke demokratische Auseinandersetzung mit der AfD. Und wir können ja auch sehen, dass nach den Potsdamer Ereignissen im Januar sich an vielen Orten, vor allen Dingen in der Provinz, Demonstrationen und Aktivitäten bis hin zu Bürgerinitiativen gegründet hat, mit dem Ergebnis, dass in manchen Regionen der Republik die AfD bei den Kommunalwahlen jetzt zum Beispiel nicht mehr antritt, weil der soziale Druck zu groß geworden ist. Also es gibt durchaus Möglichkeiten der Gesellschaft, die Expansion der AfD einzudämmen.
Wirkt denn eine Verbotsdebatte, die die AfD ja auch immer für ihre Opfererzählung nutzen kann, eigentlich abschreckend auf potenzielle AfD-Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl?
Das kann schon abschreckend wirken. Das hängt immer so ein bisschen von der sozialen Lage, von der beruflichen Lage ab. Die Kernwähler der AfD wird man damit nicht erschrecken, aber solche, die etwas orientierungslos, protestorientiert, unzufrieden mit den Verhältnissen sind, da kann es durchaus auch eine rote Linie bedeuten.
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder darüber, ob die AfD in Bedrängnis ist. Und ich höre raus, ja, ein bisschen ist sie durchaus gerade in Bedrängnis. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen, Herr Schröder.
Ja, sehr gerne.